Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, wer kennt ihn nicht, den Münchner im Himmel? Jene berühmte Posse aus der Feder des bayerischen Schriftstellers Ludwig Thoma. Da geht es um Alois Hingerl, den Dienstmann Nummer 172 auf dem Münchner Hauptbahnhof, der plötzlich vom Schlag getroffen wird und stirbt. Im Himmel bekommt er dann eine Harfe und eine Wolke, um gemäß der himmlischen Hausordnung nach einem ganz festen Zeitplan wechselnd entweder zu frohlocken oder Hosianna zu rufen. Als Speise wird diesem Münchner im Himmel kein Bier, sondern Manna in Aussicht gestellt. Und deshalb beginnt er sich alsbald zu ärgern. Er kommt mit den anderen Himmelsbewohnern, die alle so lampfromm und abgehoben sind, in Konflikte und beginnt aus seinen Halleluja- und Hosanna-Rufen entsetzliche Flüche zu formen. Deshalb erklärt ihn Gott als für den Himmel ungeeignet und ersinnt als Lösung Folgendes: Der Münchner soll zurück nach München gehen, immer wieder ein paar Mal in der Woche, um der bayerischen Landesregierung himmlische Ratschläge zu übermitteln. Aber schon beim ersten Mal passiert es, der solcher Art Gesandte bleibt im geliebten Hofbräuhaus hängen, ein Bier, noch eines und noch eines. Und die politische Pointe dieser bekannten Posse: Seither wartet die bayerische Landesregierung noch immer auf die himmlischen Ratschläge. Liebe Gläubige, auf diese politische Aussage ist hier nicht einzugehen. Was uns aber interessiert, ist die Vorstellung vom Himmel, die Ludwig Thoma vermittelt. Er ist derart geschildert, dass man das berühmte Wort aus der heutigen Lesung überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit der künftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ja, auf einer Wolke sitzen und mit der Harfe nach einem bestimmten Zeitplan frohlocken oder Hosianna singen, das ist nicht gerade die ersehnte Herrlichkeit, oder? Aber es entspricht ja auch nicht der Wirklichkeit. Liebe Gläubige, diese kleine Geschichte zeigt indirekt, wie die Vorstellungen, die der Mensch von der himmlischen Freude hat, durch das geprägt werden, was er auf Erden als Freuden erstrebt, was er hier im Diesseits für herrlich erachtet. Und das ist nun einmal für diesen Münchner am Tisch zu sitzen und Bier zu trinken. Aber was versteht denn der heutige Mensch unter Herrlichkeit und Freude? Was versteht er von Herrlichkeit und Freude? Und kann er das, was uns Gott in Aussicht gestellt hat, auf diesem Horizont überhaupt annähernd erahnen? Zur Erkenntnis und für die Sehnsucht der künftigen Herrlichkeit steht uns so manches im Wege. Und hier seien drei Punkte erwähnt. Zunächst ist es allgemein die Traurigkeit, die Freudlosigkeit, die Unzufriedenheit, der Ärger, der sich so vieler menschlicher Seelen bemächtigt hat. Ja, wer in solchen Stimmungen lebt, dessen Herz ist gleichsam in einer ständigen Auflehnung und kann daher gar nicht das Verlangen, die heilige Sehnsucht nach den künftigen Gütern empfinden. Letztlich ist ein solcher dauernder Ärger, in dem viele Menschen leben, ja ein Ausdruck von tiefer Hoffnungslosigkeit. Man hält die derzeitige Lage, die Menschen, die einen umgeben, die Arbeitssituation und wohl auch sein eigenes Dasein und sich selbst, so wie man ist, für derart schlimm. Und man blickt dann nicht mehr auf das Künftige. Diese Verzweiflung an den Wirklichkeiten der Welt als deren Überwindung eigentlich nur die Sehnsucht nach dem Künftigen helfen könnte. Aber ihr gegenüber versperrt sich der Mensch. Wir, so schreibt der heilige Paulus in der heutigen Lesung, die wir die Erstlingsgabe des Geistes besitzen, seufzen in unserem Inneren und harren auf die Kindschaft Gottes, die Erlösung unseres Leibes in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist bedauerlich, wenn ein Mensch sich gleichsam so in seinem Ärger und in seinem Trotz verriegelt, dass sich eine solche Regung in seiner Seele gar nicht mehr finden kann. Im Wege stehen so dann, liebe Gläubige, zweitens die falschen Freuden. Denn in der Welt bieten sich uns ja unendlich viele Dinge dar, die in irgendeiner Weise sich als angenehm, als schön präsentieren. Und die Entscheidung für eine Freude bedeutet meistens auch die Entscheidung gegen eine andere. Die Entscheidung für einen niedrigeren Level der Freude bedeutet eine Absage an den höheren Level. Unser Leben ist manchmal so wie jenes Kind auf dem Jahrmarkt, das ich in jungen Jahren in einer Geschichte kennengelernt hatte, die mich, ich muss es zugeben, immer wieder bis heute beschäftigte. Dieses Kind geht mit seiner Mutter also auf den Jahrmarkt mit seinen vielen Möglichkeiten und sie sagt ihm, für 20 Franken darfst du dich hier erfreuen. Als sie nun also den Platz der 1000 Angebote betreten, da ist das Kind sofort beim Anblick der gebrannten Mandeln, die an der ersten Bude angeboten werden, so begeistert, dass es zugreifen will. Die Mutter rät, doch noch ein bisschen zu warten, denn das ist ja erst der Anfang des Jahrmarktes. Wir haben doch gerade zu Hause gegessen, warum jetzt schon wieder das? Aber das Kind lässt sich nicht von seinem Wunsch abbringen, es müssen diese gebrannten Mandeln sein. Und etwas später ist er vielleicht noch eine Süßigkeit, ein Glacé, das sich ihm anbietet, eine kurze Fahrt auf dem Autoscooter und schon ist er die Summe von etwa 20 Franken fast abgebrannt. Da fällt dann auf dem weiteren Weg über den Jahrmarkt der Blick des Kindes auf ein großes, traumhaft schönes Karussell und dahinter noch auf das gewaltige Riesenrad. Ja, da möchte es gerne mitfahren, um den wunderschönen Blick über die ganze Stadt zu genießen. Aber es ist kein Geld mehr da. Die Tränen helfen nichts. Die Mutter bleibt in ihrem erzieherischen Vorsatz fest und sagt, es bleibt bei diesen 20 Franken, die du nun fast vollständig ausgegeben hast. Ja, das, liebe Gläubige, ist ein Bild des menschlichen Lebens. Wir stürzen uns oft auf das nächste Beste, und ist es überhaupt das Beste, und verspielen dadurch die Energie, die wir für das viel Größere und Herrlichere bräuchten, das dahinter liegt. Derjenige, der ein Leben in Rausch und Braus, in kostspieligen Vergnügungen und sinnlichen Verstrickungen verbracht hat, über den die Welt sagt, der hat gelebt. Am Ende sieht er dann vielleicht gleichsam ausgebrannt das eigentlich Große und Herrliche, wofür es sich gelohnt hätte, auf vieles zu verzichten. Aber jetzt ist es zu spät. Ein solcher Mensch würde vielleicht das Wort der heutigen Lesung, ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit der künftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll, dann noch zynisch verkehren und sprechen, ich halte dafür, dass die künftigen Leiden, die auf mich zukommen, im Fegfeuer, schlimmstenfalls in der Hölle, nicht zu vergleichen sind mit der Herrlichkeit meines verflossenen Lebens. Aber nein, das wird er bestimmt nicht sagen und daran nicht glauben. Und liebe Gläubige, es ist noch ein drittes, das sich unserer sehnsüchtigen Erwartung der künftigen Güter in den Weg stellt. Man könnte sagen, das Münchner im Himmel-Syndrom. Eine Art Freudenprimitivismus. wer tatsächlich seine höchste Seligkeit am Biertisch im Hofbräuhaus gefunden hat, dem fehlt natürlich der Sinn für höhere Freuden. Wer in den Kategorien Spaß, Unterhaltung, lustig, Action, cool, vielleicht sogar mega cool und man verzeihe solche Worte hier am Heiligen Ort, geil, wer in solchen Kategorien denkt, dessen Sinn für echte Seligkeit, für Erfülltheit des Herzens stirbt natürlich ab. Wer nur die primitivsten Heftchen liest, dessen Fähigkeit zum Verständnis höherer Literatur stirbt ebenfalls ab. Und die Welt des höheren Geistes bleibt ihm verschlossen und noch mehr die Welt des Heiligen Geistes, wie wir sie in der göttlichen Offenbarung finden. Man findet keinen Geschmack mehr daran. Und wer in der Atmosphäre von Disco- und Rockkonzert aufgeht, der wird kaum etwa die Herrlichkeiten der katholischen Liturgie, ihrer Zeichenwelt und ihrer Musik, die ja insgesamt ein Vorausbild der künftigen Herrlichkeit darstellen soll, erkennen können. Und so weiter. Es ist immer das gleiche Prinzip. Um für die wahre Freude und Herrlichkeit bereit zu sein, muss man die niederen Freuden überwinden. Und man muss auch leiden. Ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit der künftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Offensichtlich kann nicht der Mensch, liebe Gläubige, der sich mit Genüssen vollstopft, sondern nur der Mensch, der auch die Schmerzen dieser Welt wahrnimmt und durchleidet, der die Unvollkommenheit dieses Lebens und seinen Charakter des Vorübergehenden einsieht, sich sehnen, seufzend, wie die Lesung sagt, danach sehnen, was uns für die Seligkeit in Aussicht gestellt ist. In diesen Schmerzen, dahinter, aber auch schon hier und jetzt, liegt eben die Seligkeit, die alles Ungenügende und alles Schwere überragt. Das ist nicht ein Sitzen auf der Wolke, um Hosianna zu rufen, sondern es ist jene Freude, die kein Auge gesehen, die kein Ohr vernommen, die in keines Menschen Herz gedrungen ist, die aber Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Liebe Gläubige, ähnlich diesem Kind sind auch wir auf dem Weg über den Jahrmarkt dieses Lebens. Und Gott sei Dank, die Mutter geht mit uns. Wenn wir doch auf ihre, auf Mariens Stimme hören würden, dann werden wir uns nicht im erstbesten Angebot verlieren. Die gebrannten Mandeln hier, ein Glas See dort. Sondern wir werden von ihr geführt, bis zu den Herrlichkeiten, die dahinter liegen, gelangen. Und die sind noch weitaus größer und höher und herrlicher als das schönste Riesenrad. Von da haben wir einen Ausblick nicht nur auf die ganze Welt, sondern auch einen Einblick in das tiefste Mysterium Gottes. Dahin möge er uns führen durch seine Mutter, die er uns zur Seite gegeben hat. Amen.